Moin in der Privatpiloten-Lounge. Heute mal wieder eine neue Folge der Miniserie, hast du schon gehört? Von und mit Fritz und Johann.
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu dieser Folge von Hast du schon gehört, dem kleinen Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Einige befinden sich schon in den Ferien oder stehen kurz davor, deswegen nur ein paar kleine News und dann ab in die Events. In der letzten Episode von Hast du schon gehört, habe ich euch die Nachricht mitgebracht, dass es mit 600 Kilogramm ULs schwierig werden könnte, nach Dänemark zu kommen. Hierzu gibt es neue News, die das Fliegermagazin rausgefunden hat. Die haben mit Lisa von JMB gesprochen und die wiederum hat einige Kunden schon mit 600 Kilogramm ULs gehabt, die ohne Probleme nach Dänemark fliegen konnten. Der einzig große Unterschied ist, dass die Einfluggenehmigung nun nicht mehr über den DULFO, also den UL-Verband in Dänemark, erfolgt, sondern direkt über die CAA, also die Civil Aviation Authority von Dänemark. Dort könnt ihr euch melden, ihr schickt alle notwendigen Unterlagen, weist eventuell noch ein BZF1 nach und dann sollte dem Einflug nichts entgegenstehen. Von daher entwarnt was das Einfliegen nach Dänemark mit 600 Kilogramm ULs angeht.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Die nächste Meldung, die ich für euch mitgebracht habe, gilt vor allem denjenigen, die jetzt in der heißen Saison auf Überlandflügen sind oder einfach länger in der Luft sind und ein bisschen rausgucken. Und zwar wurden wir vom DAEC aufgefordert, immer mal wieder ein Auge drauf zu haben, ob es irgendwo in der Gegend Waldbrände gibt. Wir als Luftsportler haben einfach die beste Sicht darauf und können eventuell entstehende Waldbrände relativ schnell feststellen oder sehen. Und der DAEC fordert uns auf, dann Meldung an den FIS zu machen oder an den nächstgelegenen Flugplatz, sodass diejenigen dann diese Informationen weitergeben können an die Rettungskräfte. Ein Kreisen über dem Feuer, bis die Rettungskräfte eingetroffen sind, ist dabei nicht erforderlich. Es reicht, wenn ihr ungefähr lokalisieren könnt, wo dieses Feuer ist. Nun kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen. Den ersten habe ich auf der Seite von Pilot Frank gefunden in den Events. Kann ich euch sehr empfehlen, pilot-frank.de und dort auf Events. Er hat nämlich das Event der DRF Luftrettung verlinkt. Es gibt einen Tag der offenen Tür an der Station Nürnberg am 14. Juli 2023. Von 13 bis 19 Uhr seid ihr herzlich eingeladen, bei der DRF Luftrettung mal reinzuschauen und euch das mal anzugucken, was die DRF Luftrettung alles macht. Im Idealfall werden die Hubschrauber der Christoph 27 da sein. Natürlich, wenn kein Einsatz da ist, wird aber auch weitere spannende, interessante Vorträge geben, spannende Sachen. Feuerwehr, Polizei sind auch dabei. Ein tolles Kinderprogramm wird es geben. Für jeden aus der Region Nürnberg kann ich das nur empfehlen, am 14. Juli 2023 in der Station Nürnberg der Luftrettung von 13 bis 19 Uhr. Den Link packe ich euch in die Shownotes.
Er ist nonstop über den Atlantik geflogen in 33,5 Stunden von New York nach Paris. Ihm wurde Sympathie mit den Nazis nachgesagt. Er war Brigadegeneral der amerikanischen Streitkräfte. Er ist Testpilot gewesen. Er hat Piloten ausgebildet. Er hat Bücher geschrieben. Er hat den Pulitzerpreis verliehen bekommen. Er ist Träger der Medal of Honor. Ja, wir sprechen heute über Charles August Lindbergh Jr., geboren am 4. Februar 1902 in Detroit, Michigan und gestorben am 26. August 1974 in Kipahulu, Maui auf Hawaii. Charles Lindbergh ist am 21. Mai 1927 von New York aus Richtung Paris nonstop gestartet und dort ist er dann am 21. Mai gelandet. Es war der erste alleinige Flug über den Atlantik eines Menschen und dadurch wurde Charles Lindbergh zur berühmtesten Person der Luftfahrt. Seine Erlebnisse, sein Abenteuer dieser Atlantiküberquerung hat er dann in einem Buch festgehalten, das den Namen trägt The Spirit of St. Louis. Das hat er 1953 geschrieben und ein Jahr später hat er dafür dann den Pulitzerpreis erhalten. Charles Lindbergh hat schwedische Wurzeln. Er wurde als Sohn eines Rechtsanwaltes und Kongressabgeordneten geboren. Seine Mutter war Chemielehrerin und sein Großvater, mütterlicherseits, der war Zahnarzt. Das war Charles Henry Lund. Und dieser Großvater hat die Jacket-Krone, also die Metallkrone, für die Zähne damals erfunden und wurde dann fortan als Vater der Porzellanzeilheilkunde tituliert. Charles Lindbergh hat sich schon während seiner Kindheit sehr für Motoren interessiert und wollte daher dann auch Maschinenbau studieren, aber er war im Studium nicht sehr gut, also brach er das Studium ab und begann eine Ausbildung als Pilot bei der Nebraska Aircraft Corporation, die auch gleichzeitig eine Mechanikerausbildung mit einschloss. Da die Corporation aber kein festes Kursprogramm irgendwie vorlegen konnte, kam auch Lindbergh zu der Zeit dann auch auf nur wenige Flugstunden und musste dann für seinen Prüfungsflug auch noch $500 Sicherheitsleistung für das Flugzeug hinterlegen. Aber weil er das nicht hatte, das Geld, musste er also auf diesen Alleinflug verzichten, hat sich dann ein Flugzeug gekauft und ist dann mit anderen Piloten durchs Land getingelt. Er ist dann aber nicht selber geflogen, sondern ist immer als Fallschirmspringer aus dem Flieger rausgehüpft. Er ist dann später mit seiner Curtiss JN4, mit dieser Jenny, die ja auch von der Bessie Coleman geflogen wurde, ist er dann durchs Land getingelt. Bis 1924 ist er auf Flugvorführungen gegangen, diese Flying Circus, die es damals im Land gab, und war auch unter anderem als Kunstpilot tätig. Lindbergh, das wissen vielleicht auch nur wenige, war auch ein Freimaurer. Er ist nämlich am 9. Juni 1926 in die Freimaurerloge Keystone Lodge Nummer 243 in St. Louis aufgenommen worden und am 20. Oktober des gleichen Jahres wurde er zum Gesellen befördert und wurde am 15. Dezember zum Meister erhoben. Jetzt sprechen wir aber mal über seine großartige Tat, die Atlantiküberquerung. Denn Charles Lindbergh ist streng genommen der 67. Mensch gewesen, der bis zu diesem Zeitpunkt über den Atlantik geflogen ist. Er ist aber der erste Mensch gewesen, der dieses alleine und nonstop vollbracht hat. Ab 1926 ist dann ja in Lindbergh eigentlich so die Idee aufgekeimt, über den Atlantik alleine nonstop zu fliegen. Bis dahin hatten sich natürlich schon andere Piloten mit dieser Idee beschäftigt, dass sie über den Atlantik fliegen wollten, sind aber natürlich daran gescheitert. Und Lindbergh hat sich dann mit einem sehr unbekannten Flugzeughersteller, Ryan Aeronautical, in San Diego zusammengesetzt und hat gefragt, ob Ryan ihm ein einmotoriges Flugzeug für diese Strecke bauen kann. Der hat natürlich sofort Ja gesagt und am 28. April 1927 war das Flugzeug nach knapp nur 2 Monaten Bauzeit dann schon komplett fertig. Da war auch schon die Entwicklungszeit mit eingerechnet und die Maschine trug dann diesen berühmten Namen Spirit of St. Louis. Und dieses ganze Projekt, diese gesamte Atlantiküberquerung, die ist eigentlich schon in Rekordzeit passiert, denn am 20. Mai 1927 um 7.54 Uhr war es dann wohl, da ist Lindbergh dann schließlich von dem berühmten Roosevelt Field in New York zu seinem Alleinflug gestartet. Die Strecke insgesamt 5.808,5 Kilometer, also 3.610 Meilen. Lindbergh war immer ein engagierter Freimaurer, deswegen hat er auch als, ich sag mal, Glücksbringer, war zum Beispiel sein Freimaurersymbol, das er auch auf dem Flugzeug drauf hatte von seiner Loge. Und das Flugzeug musste so leicht wie möglich sein. Und aus diesen Gründen hat Lindbergh auch damals auf Zusatzinstrumente verzichtet, um einfach noch mehr Treibstoffkapazität aufbringen zu können. Er hat kein Funkgerät an Bord, keinen Sextanten und aus diesem Grunde ist er eigentlich auch ein Navigationsass gewesen, denn er hat mit Koppelnavigation und mit Armbanduhr gearbeitet. Karte und Kompass hatte er natürlich auch noch dabei, ganz klar, aber das war seine Navigation, mit der er sich dann über den Atlantik gearbeitet hat. Ganz große Probleme hatte er dann bei Neufundland mit einem Schneesturm bekommen. Neufundland war das erste Land, das er nach New York und Nova Scotia überflogen hat. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, wenn man 33 Stunden in so einem Einmann-Cockpit sitzt, dann wird man irgendwann müde. Und das waren natürlich dann auch so diese Gefahren, mit denen er dann gekämpft hat, mit der Müdigkeit. Also die Navigation ist ihm, man muss sagen, zu der damaligen Zeit unter diesen Umständen, unter denen er geflogen ist, wirklich perfekt gelungen. Denn als er die Küste von Irland erreichte, war er von seinem eigentlichen Kurs eigentlich nur 5 Kilometer abgewichen. Und das ist ja, wenn man das auf die Strecke rechnet, ist das ja eigentlich gar nichts. Von da an war es eigentlich für ihn ziemlich einfach. Er ist dann einfach von der Küste Irlands Englands lang geflogen, ist dann über den Ärmelkanal Richtung Frankreich geflogen und er konnte dann Paris auch schon sehr gut aus der Luft erkennen, denn die riesengroße Beleuchtung sowohl des Eiffelturms als auch der Reklameschriftzug von Citroën haben ihm dann mehr oder weniger den Weg dann ziemlich leicht gemacht, nach Paris zu finden. Er hat in seiner Autobiografie damals geschrieben, dass er sogar eine kurze Zeit damit gespielt hatte, dass er bis nach Rom weiterfliegen wollte, denn er hatte noch so viel Treibstoff an Bord, dass er da bei Tagesanbruch hätte landen können. Das wäre für ihn überhaupt gar kein Problem gewesen, denn er war sich eigentlich total unsicher, wie viele Franzosen ihn jetzt eigentlich in Paris erwarten würden. Der war nämlich eigentlich der Meinung, da steht gar keine Sau auf dem Flugplatz. Naja, ich bin jetzt hier über den Kanal geflogen, beziehungsweise übers Meer geflogen und das hat überhaupt niemand mitbekommen. Er ist dann aber nach 33,5 Stunden am Flughafen Le Bourget in Paris natürlich unter Jubel von Tausenden von Menschen gelandet, hat dieses Preisgeld gewonnen über 25.000 Dollar, das wurde damals gespendet, das war ein Preis, der war schon seit 1919 ausgeschrieben und die Presse hat ihn dann als Flying Fool, also als fliegenden Narr bezeichnet und als er nach New York zurückgekehrt war, gab es für seine Person zu seinen Ehren natürlich auch nochmal diese riesengroße, typische, die man kennt, diese Konfetti-Party. Ja, und damit war natürlich Charles Lindbergh zum absoluten Nationalhelden, zum Flugpionier geboren. Und wie ich es bereits angesprochen hatte, er war nicht der erste Mensch, der über den Atlantik geflogen war, sondern der 67. der das vollbracht hat. Jedoch aber derjenige, der es nonstop als Atlantiküberquerung per Flugzeug geschafft hat. Denn bereits 1919 sind John Alcock und Arthur Witten Brown über den Atlantik geflogen. Und kurze Zeit später, im gleichen Jahr 1919, ist das englische Luftschiff R-34 nonstop von England nach Mineola, New York gefahren und der erste Alleinflug über den Atlantischen Ozean von Ost nach West gelang dann am 18. August 1932 dem Schotten Jim Mollison. In diesem Sinne, many happy landings, blue skies, passt gut auf euch auf und damit zurück zum Johann.
Das Wochenende darauf findet an einem meiner alten Flugplätze das Robin Fly-In statt. Jetzt habe ich es natürlich falsch gesagt, das Robin Fly-In. Findet in Bad Pyrmont-Lückte statt am 22. Juli. Es gibt ein interessantes Rahmenprogramm, es werden interessante Aussteller dabei sein. Porter Air Service, Bollinger Aviation, der Vertreter von Robin in Deutschland ist, wird englische Sprachprüfungen geben. Lanitz ist auch dabei. Alles, was ihr irgendwie zu eurem Holzknickflügler haben müsst, wissen müsst und sonst was, findet ihr beim Robin Fly-In in Bad Pyrmont am 22. Juli. Am gleichen Wochenende findet im Kempten-Durach das Oldtimer-Flying statt. In Kempten-Durach wurde in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts Quacks in Afrika gedreht und zu diesem Jubiläum praktisch findet jetzt das Oldtimer-Flying in Kempten-Durach statt. Es wird abends auch Filmvorführungen geben vom Quacks, dem Bruchpilot und Quacks in Afrika. Tag darauf wird es auch eine historische Einordnung des Filmes geben. Also so ein bisschen, wir wissen, dass dieser Film ja propagandistisch gedreht wurde und auch dazu wird es dann eine kritische Auseinandersetzung geben. Es werden viele interessante Flugzeuge da sein, zum Beispiel der Nachbau des Doppeldeckers UDET 12, mit dem Rühmann selbst geflogen ist. Viele interessante Sachen. Link packe ich euch in die Shownotes. Ihr findet ihn aber auch auf der Internetseite des Flughafens, Flugplatzes Kempten-Durach. Das ist ecodata-mykilo.de. So viel zu den Events für die nächsten beiden Wochen. Ich hoffe, für euch war was dabei und vielleicht sehen wir uns ja auf einem der Events. Macht es gut!
So, dann bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, die Miniserie, hast du schon gehört, mit Fritz und Johann. Bis zum nächsten Mal!